bin dann tatsächlich sehr proaktiv zu einer Therapeutin gerannt und habe gesagt, ey, passen Sie auf, irgendwas passiert mit mir, ich brauche Hilfe. Und die hat mir dann gesagt, jetzt hätte ich gerade fast meinen Namen gesagt, das ist gewöhnungsbedürftig. Und gleichzeitig versuche ich, den Mund zu halten, wenn ich das Gefühl habe, andere Leute haben vielleicht einen sinnvolleren Take dazu. Wie man durch Humor eine Tür öffnen kann zu Leuten, das finde ich wirklich spannend. Also du kannst durch einen blöden Witz eine total verschlossene Person, die vielleicht sogar eine total andere Ansicht zu bestimmten Themen hat wie du. Vielleicht hat die eine ganz andere politische Meinung, vielleicht findet die ganz viele andere Sachen, die du voll cool findest, mega scheiße, aber beim Humor trifft sich dann.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Und hereinkommt in dieses besondere Setting bei der SWR Regio Tour jemand, den viele von euch wahrscheinlich schon in den Ohren haben. Wortwörtlich. Niklas van Lipzig ist Podcaster, Comedy-Autor, Entertainer und, das ist sein eigener Lieblingstitel, die längste Praline im Internet. Zusammen mit seinem besten Freund David macht er den Podcast Dudes, einem wöchentlichen Laber-Podcast über das Leben, der sich auf Spotify bis in die Charts hochgearbeitet hat. Wer Niklas kennt, weiß, der Mann hat keine Filter, aber einen verdammt guten Wertekompass. Und genau deshalb bin ich so gespannt, was passiert, wenn er heute nicht selbst die Fragen stellt, sondern Sissi. Herzlich willkommen. Niklas van Lipzig.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. So, dann nochmal ein offizielles Hallo.
Hallo. Es freut mich sehr, hier zu sein. Schön, dich zu sehen. Es stimmt aber in dem Fall nicht.
Das stimmt nicht, aber wir hören uns.
Sehr schön, dass wir uns hören. Es ist eine neue Erfahrung. Ich würde vielleicht direkt mal kurz das Ruder übernehmen und dich fragen.
Natürlich, sehr gerne.
Ist es für dich aufregender?
Kurz Unterbrechung, so höre ich meinen Gast.
Eine Person zu treffen mit Alienstimme und ohne Gesicht oder ist ein Gespräch mit einer Person, die du natürlich trotzdem nicht kennst, aber der du face-to-face gegenüber sitzt.
Ist es für dich aufregender?
Boah, ich glaube, aufregender, also das Wort aufregend ist da vielleicht so ein bisschen was man hinterfragen kann, weil ich glaube, aufregend ist beides, aber ich glaube schon, dass diese Situation es möglich macht, dass ich mich ganz anders auf das Gespräch einlassen kann, weil ich natürlich nicht weiß, wer du bist, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, was du schon gemacht hast und es führt dazu, dass ich einfach viel unvoreingenommener dir gegenüber sitze und vielleicht auch ganz anders fragen kann. Genau, und das versuchen wir jetzt mal die nächsten 45 Minuten. Ich starte mal rein mit dir in das Gespräch mit einem kleinen Tipp, den ich hier aus der Redaktion bekommen habe. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber auf jeden Fall steht hier die längste Praline der Welt. Was ist das Wort? Was bedeutet die längste Praline der Welt für dich?
Das ist aber ja schon jetzt ein krasser Hint, ne? Ja, okay, längste Praline der Welt. Ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich gar nicht, worum es geht. Ich vermute, dass man hier auf meine Körpergröße anspielt. Ich bin relativ groß gewachsen, über 2 Meter. Ich will es jetzt nicht genau sagen, über 2 Meter. Ich bin zwischen 2 Meter und 2,50 Meter.
Okay, dann kommst du ja fast hier, über den Sichtschutz drüber. Dann passt hier das nächste Wort, Basketballspieler, oder?
Ja, absoluter, das ist witzig, das hat dir jetzt natürlich die Redaktion so hingelegt. Ich vermute und ich schätze dich so ein, dass du keine Person wärst, dass wenn wir beide uns jetzt face-to-face treffen würde, das wäre nicht deine erste Frage, die du mir stellen würdest. Das ist jetzt,
nein.
Genau, weil du kannst dir denken, wenn du über 2 Meter groß bist, dann bekommst du das den ganzen Tag. Und es ist fast ein interessantes soziales Experiment, weil, also man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie oft ich das gefragt werde. Und zwar nicht nur in so Situationen, wo ich jetzt mit Freunden am Tisch sitze und man redet über irgendwas und dann sagen Leute, ich wollte dich mal fragen, so und so, sondern ich werde tatsächlich an der Ampel, werde ich angequatscht von Leuten, die so proaktiv hinkommen und sagen, entschuldigen Sie, junger Mann, ich muss jetzt mal kurz fragen, spielen Sie Basketball? Und das ist so verrückt, weil man sich halt denkt, ich glaube, und ich bin zu jeder Person nett und ich antworte immer und ich antworte auch immer das Gleiche, Copy-Paste, aber ich glaube, die Leute denken jedes Mal, sie sind immer die erste Person, die diese Frage stellt. Und das finde ich total interessant, dass Leute das nicht so spiegeln können, dass das ja höchstwahrscheinlich ist, dass schon mal ein paar Mal gefragt wurde. Ich spiele kein Basketball.
Ja, was glaubst du, was ich erlebe? Ich heiße Sissi. Da, da geht es in die gleiche Richtung. Also ich werde auch sehr oft gefragt, wo entweder mein Name herkommt oder natürlich, wo Franz sich aufhält. Ja, kann ich sehr teilen, dass da manchmal
wie
immer...
Wie reagierst du darauf? Bist du manchmal, also hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du genervter reagiert hast, als du solltest?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich immer mit den Leuten ins Gespräch komme. Es ist immer so ein bisschen die, also ja, wir haben dann schon angefangen zu sprechen und dann ist es ganz einfach, vielleicht die nächste Frage zu stellen und irgendwie ist es total nett, weil man ja immer im Gespräch ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es teilen kannst, dass man da irgendwie manchmal auch nette Erfahrungen hat.
Nein, nee, eigentlich okay. Nie. Okay. Nee, aber es ist tatsächlich so, bei mir ist es so, es geht sehr steil los, das Gespräch. Die Person kommt an mit leuchtenden Augen, weil sie denkt, jetzt hole ich eine Frage raus, die hat er noch nie gehört. Und dann sagt man, entschuldigen Sie, spielen Sie Basketball? Dann sage ich, nee. Und die andere Person so, gut, okay. Tschüss. Und dann ist das Gespräch meistens beendet. Und dann ist die andere Person auch so, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Naja, gut, Chance vertan.
Okay, dann frage ich jetzt vielleicht mal in eine andere Richtung. Was macht dich denn noch aus, außer deine Körpergröße?
Ich hoffe eine Menge tatsächlich. Ich hoffe, es ist tatsächlich nicht nur die Körpergröße. Also mal ganz kurz noch, um das Thema mit der Körpergröße abzuschließen. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste damit. Ich glaube, dass aber andere Leute, und deshalb ist das vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Hint für die Leute, die hier zuhören. Wenn ihr andere Leute seht, die körperliche Merkmale haben, die sehr markant sind, dann könnt ihr darauf wetten, oder ein markanter Name, wie dein Name, Sissi, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die sehr, sehr oft darauf angesprochen werden. Für mich ist das kein Problem. Ich würde sagen, ich bin da sehr extrovertiert und selbstbewusst. Das ist völlig okay. Aber für manche Leute, die ihr Leben lang immer durch die Welt gingen, dass sie angeglotzt werden, ohne dass sie das vielleicht wollten, kann das ziemlich nervig sein und auch ein bisschen befremdlich. Deshalb, ich würde davon abraten, Leute darauf zu runterzubrechen und denen damit so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Was mich sonst ausmacht. Naja, ohne jetzt direkt zu sagen, was ich beruflich mache, um das noch so ein bisschen offen zu lassen, hoffe ich, dass es vielleicht meine humorvolle Art ist, mit der ich ein wenig überzeugen kann und an den richtigen Stellen ein sensibles Händchen zu haben für vielleicht auch wichtige Themen.
Okay, für was für Themen interessierst du dich besonders? Also jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das schon ins Berufliche geht oder privat auch?
Ich denke, dass ich mich privat für dieselben Sachen interessiere, für die sich andere Leute auch interessieren, wenn sie gerade großes Gesprächsthema sind. Ich glaube, es gibt jetzt im Jahr 2026, in einer Zeit von Social Media, viele Themen, wo Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt etwas dazu sagen. Und auch ich komme oft damit in Berührung, dass ich das Gefühl habe, weil ich auch etwas mache, was mit einer gewissen Reichweite zu tun hat, dass ich quasi gezwungen bin, etwas dazu zu sagen. Und ich mich aber eigentlich gar nicht immer dazu berufen fühle, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin für viele Sachen auch nicht clever genug, um dazu was zu sagen. Viele Leute haben trotzdem das Gefühl, auch wenn sie nicht clever genug sind, zu etwas Stellung zu nehmen, dass sie zu etwas Stellung nehmen müssen. Und so ist immer ein interessanter Tanz, damit zu entscheiden, wozu sagt man was, wozu sagt man besser nichts. Ich versuche aber trotzdem, wenn mir ein Thema wichtig ist und wenn ich das Gefühl habe, man kann seine Reichweite für etwas Gutes nutzen, das auch zu tun. Und gleichzeitig versuche ich, den Mund zu halten, wenn ich das Gefühl habe, andere Leute haben vielleicht einen sinnvolleren Take dazu.
Okay. Kannst du mit mir teilen, für was du das letzte Mal Stellung bezogen hast, wo du deine Reichweite vielleicht genutzt hast?
Ja, tatsächlich zuletzt beim großen Thema Colin Fernandes und Christian Ulmen. Das war, glaube ich, ein Thema, das hat viele bewegt und viele schockiert. Und ich selber als Mann habe mich da schon berufen gefühlt, dazu auch was zu sagen und die Stimme zu erheben, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass Männer dazu was sagen und sich da gerade hinstellen und selber ein Problem erkennen, wenn es eins gibt. Und da war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gedacht habe, so ja gut, da kann man sich jetzt unter einem Stein verkriechen, weil es unangenehm ist, darüber zu sprechen und auch unangenehm, sich selber zu reflektieren. Aber da war so ein Punkt, wo man schon das Gefühl hatte, so ich weiß nicht, ob ich die Person bin mit dem größten und wichtigsten Take dazu, aber ich kann vielleicht als kleines Vorbild vorangehen und Leuten vielleicht ein bisschen die Angst davor nehmen, darüber zu sprechen. Das war so das letzte Thema, wo wir dann doch ein größeres Fass aufgemacht haben, würde ich sagen.
Sehr cool. Finde ich sehr cool. Wann hast du denn gemerkt, dass du die Verantwortung vielleicht auch hast mit deiner Reichweite? Also ich habe jetzt gehört, du hast wahrscheinlich Reichweite, dass du das erstmal so gemerkt hast, so okay, ich bin jetzt irgendwie doch so reichweitenstark, dass ich irgendwie auch eine Verantwortung habe. Also Ja.
Boah, ich glaube, es gab jetzt nicht so den krassen Moment, wo ich das Gefühl habe, so krass, ich erleuchte Menschen mit dem, was ich sage. Ich finde eher, dass man realisieren muss, wofür ist man bekannt, dass man das einmal checkt und seine Rolle so ein bisschen versteht. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich gemerkt habe, bei mir ist es halt ganz klar Humor. Ich möchte auch primär humorvolle Dinge tun. Und meine einzige Mission ist es eigentlich, wenn ich Dinge tue in diesem Feld, in dem ich mich bewege, dann fände ich es total schön, wenn Leute darüber lachen und wenn es denen Lächeln ins Gesicht zaubert und wenn sie einen scheiß Tag haben und sie kommen von der Arbeit, dass sie sich das angucken und anhören und vielleicht ein bisschen Freude verspüren. Aber gleichzeitig ist es krass, wie man durch Humor eine Tür öffnen kann zu Leuten. Das finde ich wirklich spannend. Also du kannst durch einen blöden Witz eine total verschlossene Person, die vielleicht sogar eine total andere Ansicht zu bestimmten Themen hat wie du. Vielleicht hat die eine ganz andere politische Meinung, vielleicht findet die ganz viele andere Sachen, die du voll cool findest, mega scheiße, aber beim Humor trifft sich dann. Und wenn man diese Tür dann geöffnet hat, ist das ja mega krass. Das schaffen vielleicht andere gar nicht halt, ne, durch ein anderes Thema. Und Politikerinnen schaffen das vielleicht halt auch oft nicht, weil sie so verkopft reden und reden sich um Kopf und Kragen, um irgendwie Wähler zu generieren und Leute halt zu akquirieren und schaffen es nicht, weil man nicht versteht, was sie sagen. Und Humor ist eine sehr einfache Sprache. Und als ich dann gemerkt habe, dass man da manche Türen öffnen kann, ist mir so klar geworden, dass es dann vielleicht gut ist, wenn man nicht nur für kompletten Bullshit seine Reichweite benutzt, sondern ab und zu auch mal hoffentlich einen wichtigen Take daraus haut. Sicherlich sagt man nicht immer die richtigen Sachen, auch da kann dann mal Mist bei rumkommen, aber ich gebe mir 95%ige Mühe, dass das relativ selten passiert.
Und wann hast du gemerkt, dass du dieses Türenöffnen zu deinem Beruf machen willst? Also ich vermute, dass es dein Beruf ist, oder? In die Humorrichtung, in die Comedian-Richtung vielleicht, weiß ich nicht. Wann hast du gemerkt, dass du damit, dass du das irgendwie zu deiner Profession machen möchtest?
Ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich in meiner Schulzeit schon. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe das schon immer, ich war schon immer irgendwie ein Hampelmann, war schon immer irgendwie der Klassenclown, ich habe den Abiball moderiert und ich war in der Theater-AG. Und ich glaube, das sind genau die Kinder, wo man weiß, ach Jesus Maria, der wird mal krass anstrengend. hoffentlich landet er irgendwo, wo, dass er das vor Leuten machen kann, weil ansonsten wird es einfach nur ein nerviger Arbeitskollege. Und ich habe das wirklich ganz, ganz große Privileg, wofür ich jeden Tag sehr dankbar bin, dass ich das jetzt hauptberuflich machen darf, seit 2022. Das ganze Programm mit Hals über Kopf seinen Job wegwerfen und sagen, jetzt geht man all in rein. Das war ein ganz aufregender Schritt und eine richtige Challenge und auch sehr risky. Und es wurde belohnt. Das hat natürlich auch ganz viel mit Glück zu tun. Es sind ganz viele sehr unwahrscheinliche Dinge passiert auf dem Weg, die man auf jeden Fall nicht planen kann. Aber ich bin sehr dankbar dafür und darf das jetzt seit ein paar Jahren hauptberuflich machen. Und das ist wirklich absolut irre.
Cool. Was ist denn auf dem Weg passiert? Also vielleicht nochmal die Frage, welchen Beruf hast du weggeworfen und was ist passiert, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist?
Also ich bin ich immer noch so ein bisschen, jetzt nur halt für meine eigene Firma, Grafiker, Mediengestalter, Cutter und Marketingmensch auf vielerlei Hinsicht. Das habe ich vorher hauptberuflich gemacht und das habe ich geliebt. Ich habe diesen Job geliebt und bin deshalb weitestgehend auch noch gesegnet damit, dass ich vorher auch noch einen Job hatte, der mir gut gefallen hat. Also ich habe tatsächlich, das ist witzig jetzt, gerade wo ich drüber spreche, merke ich so, das ist auch schon ein großes Geschenk. Ich habe nie in meinem Leben das Arbeitsleben verflucht. Ich habe das immer gemocht. Ich bin immer gerne arbeiten gegangen. Ich habe direkt nach meinem Abi habe ich eine Ausbildung angefangen. Das fand ich auch mega geil. Das war direkt in dem Bereich. Und das habe ich gemacht bis 2022. Und ich habe das Projekt, was ich jetzt auch mache, mache ich mit meinem besten Freund zusammen. Und wir haben damit, ich rede so ein bisschen, weil ich möchte natürlich nicht, dass ich jetzt zu obvious Dinge mache. Aber ich mache das nicht alleine, dieses Projekt. Und wir haben dann irgendwann im Jahr 2022, nachdem wir das schon 4 Jahre gemacht haben und keinen einzigen Cent daran verdient haben, weil wir das neben unseren Hauptberufen gemacht haben, und wir fanden es mega. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir wollten auch gar nicht. Also für uns war es völlig egal, ob man damit Geld verdienen könnte, weil wir haben gesagt, wir machen das für uns. Das ist alles just for fun. Und dann waren wir irgendwann, wir wohnen nicht in Berlin, sind dann aber mal nach Berlin gereist zu einem großen Event, wo viele Leute aus der Branche waren. Und Die haben dann relativ schnell gesagt, ihr seid ja mega dumm. Ihr könntet halt damit Geld verdienen. Dann haben wir gesagt, ja, nein, Lirum Larum. Ja, dann haben die uns wirklich so zur Seite genommen, haben gesagt, ey, das ist cool und sehr humble, dass ihr das so macht, aber also ihr könntet, das könnte euer Hauptberuf sein. Und dann war es auf der Zugfahrt von Berlin wieder zurück nach Hause, dass wir uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ey, sollen wir all in gehen? Ja, und dann war das nach der Zugfahrt geritzt. Und dann haben wir da unsere Jobs weggepfeffert und dann war es eine sehr spannende Zeit, ob das funktioniert. Und dann hat es funktioniert und das war wirklich verrückt.
Ich glaube, deshalb steht jetzt hier auf meiner nächsten Karte zwischen Beruf und Freundschaft drauf, weil ich vermute, es hat was mit eurer Verbindung zu tun, oder?
Das ist absolut korrekt, ja. Ja, ich führe eine berufliche Beziehung mit meinem besten Freund. Es ist ganz spannend. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, an alle Leute, die jetzt zuhören und die Leute, die auch hier zugucken, die sind wahrscheinlich alle beste Freunde, Freundinnen. Also ich sehe meinen besten Freund jeden Tag an die 8 Stunden. Teilweise teilen wir uns auch Hotelzimmer. Und das machen wir seit 2018. Und wow. Es ist toll. Es ist mega. Es ist voll krass. Wir dürfen das machen und wir gehen uns nach wie vor sehr selten auf die Nerven. Das ist auch irgendwie cool.
Das wollte ich gerade fragen. Was macht es mit der Verbindung? Was macht es mit der Beziehung, mit der Freundschaftsbeziehung, wenn so viel Berufliches dazukommt?
Ja, das ist an vielen Stellen auf jeden Fall kompliziert. Also komplizierter als einfach nur eine Freundschaft zu führen, weil man dann auf so einer persönlichen Basis viben muss und gleichzeitig so berufliche Entscheidungen treffen muss. Aber gleichzeitig überwiegt natürlich das total große Geschenk, dass man eine Person hat, der man halt blind vertraut.
Und wann hast du den Freund kennengelernt? Weil ich habe hier gerade noch den Tipp hier auf meiner Karte, Postkartenkindheit. Also kennst du den schon aus der Kindheit oder wann hast du den aufgegabelt und was hat es mit dem Wort Postkartenkindheit auf sich?
Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Postkartenkindheit, Moment.
Hattest du eine Postkartenkindheit?
Nee, okay. Ich muss mir gerade wirklich überlegen. Postkartenkindheit, pass auf. Ich versuche einfach einen Bogen drum zu schlagen. Mhm. Also man kann ja Postkarten erhalten von verschiedenen Orten der Welt. Es könnte ein Urlaubsziel sein, es könnte von zu Hause zu einem anderen Zuhause sein. Es könnte aber auch sein, dass man tatsächlich eine Postkarte von einem Festival geschickt bekommt. Das gibt's ja auch. Also man kann ja auch auf Festivals Postkarten verschicken. Ist ganz witzig, weil es gibt ein Festival in Deutschland, das heißt das Perukaville Festival, ist am Flughafen Weeze an der holländischen Grenze. Und da gibt es tatsächlich, weil das Festivalkonzept ist, dass es da eine Stadt gibt, eine Steampunk-Stadt, so eine magische Stadt. Also eigentlich das Konzept von jedem Festival da draußen. Und da gibt es auch so ein Postamt und von da kann man Postkarten verschicken. Hat mit der Geschichte nichts zu tun, aber jetzt habe ich einen Bogen gespannt.
Okay,
und
interessant.
Genau, und auf dem Festival haben wir uns kennengelernt.
Ah, okay, schön alles zusammengebracht. Richtig, Kompliment. Vielleicht noch die Frage, weil da noch ja das Wort Kindheit mit dabei war. Kann man da auch Postkarten in die Kindheit schicken? Und wenn ja, welche Message würdest du an dein eigenes Ich in der Kindheit zurückschicken?
Oh, also erstmal hoffe ich, dass ich meinem Kindheits-Ich keine Postkarte besoffen von einem Festival schreibe. Das wäre erstmal Punkt 1, sondern bestenfalls von einem ruhigeren Ort, vielleicht von hier. Ich würde meinem Kindheits-Ich sagen, du bist auf einem echt guten Weg, bleib da dran. Weil es ist echt witzig. Ich glaube, viele Leute können das relaten, dass sie so in der Schule oder in der Kindheit hatten sie irgend so einen Traum. Und vieles davon war sicherlich kompletter Quatsch. Hast du so einen Beruf, den du so als Kind dachtest, safe werde ich das?
Ich habe tatsächlich schon früh überlegt, dass ich in die Journalismusrichtung gehen will. Ich habe da nämlich mein Praktikum gemacht, irgendwie in der, weiß ich nicht, 8., 9. Klasse beim Radio und fand es da schon total spannend. Und dann bin ich irgendwie da dran geblieben. Deshalb,
ja, und wurde dir das, auf dem Weg mal von irgendwem jetzt nicht versucht auszureden, aber hattest du Probleme, da dran zu bleiben, weil andere Leute gesagt haben, also war ein bisschen quatschig oder so? Oder war da immer von allen Seiten Support?
Ich hatte schon viel Support. Aber ich glaube, ich stand mir selber manchmal so ein bisschen im Weg, weil bei mir einfach super viel passiert ist, auch in meiner Familie. Also ich habe meinen Papa früh verloren und musste dann da Verantwortung übernehmen für eine Firma, die da irgendwie noch rumgedümpelt ist, eine Fußbodenheizungsfirma. Und ich glaube, das hat mir manchmal so ein bisschen, da hatte ich manchmal so zu wenig Selbstbewusstsein zu wissen, dass ich auf meinem Weg trotzdem bleiben kann und den auch weiter verfolgen kann. Genau, ich glaube, da habe ich mich manchmal selber so ein bisschen, ja, war ich selber unsicher. Aber ja, ich bin letztendlich dabei geblieben. Und bin natürlich trotzdem stolz, dass ich jetzt irgendwie auch heute hier sitze und irgendwie sagen kann, dass ich den Weg weiter verfolge. Aber das war, glaube ich, was mich ja verunsichert hat.
Ja, und das ist, ich glaube, an den Punkt kommt ja jeder mal irgendwann. Ob das jetzt, ne, ich würde jetzt mal so als Paradebeispiel, so man ist so als Kind und sieht ein Feuerwehrauto und denkt sich, geil, Feuerwehrmann, das werde ich mal. Und die meisten werden kein Feuerwehrmann. So. Aber am Ende des Tages habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, dass diese Sachen, von denen man sehr früh denkt, dass man das mal machen würde, dass die per se immer Quatsch wären. Mhm. Aber ich glaube, dass man schon, okay, vielleicht so alles ü 10 Jahre ist meistens Bullshit. Also du wirst wahrscheinlich kein Astronaut. An alle Kinder, die zuhören, ihr werdet kein Astronaut. Wirklich, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ihr werdet kein Astronaut. Ein paar wohl, you never know. Aber so ab einem bestimmten Alter und auch schon relativ früh kann so ein erstes Bauchgefühl schon in die richtige Richtung gehen. Und es macht manchmal Sinn, solche Sachen zu verfolgen, weil das kann sich dann sehr auszahlen. Wie gesagt, ich habe ganz früh, stand ich in einer Theater-AG auf einer Bühne und habe irgendwelche so ganz kleinen Mini-Nebenrollen da bekommen. Ich durfte nie eine Hauptrolle spielen, aber ich habe mich total wohl damit gefühlt, irgendwie auf einer Bühne zu stehen vor Leuten. Das hat mir total früh gelegen. Ich habe den Abiball moderiert und ich habe dafür geübt und geprobt und habe da ein halbes Comedy-Programm mir aus dem Arsch gezogen und war, glaube ich, der Einzige, dem das so interessiert hat. Und das ist dann irgendwie geblieben. Also ich wusste, mir liegt das, aber ich hatte in keiner Faser meines Körpers, habe ich dann trotzdem gedacht, dass ich da mal so eine richtige Passion draus machen würde. Und jetzt denke ich mir, heute, einige Jahre später, denke ich mir so, Gott verdammt nochmal, du warst auf dem richtigen Weg, lass dich davon nicht abbringen. Mhm. Und es gibt bei uns in der Familie den absoluten Super-Joke, dass mein Vater, der war natürlich sehr caring und aber auch besorgt um mich nach dem Abi, dass der gesagt hat, so junger Mann, wir haben jetzt seit 4 Tagen Abitur, wird Zeit, dass du eine Ausbildung anfängst. Und hat dann auch direkt losgelegt und hat mir dann Sachen hingelegt, die ich machen könnte. Und dann war ich ruckzuck beim Probearbeiten beim Augenoptiker. Und ich sag mal so, ich wäre wahrscheinlich ein extrem schlechter Augenoptiker geworden. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht geworden bin. Heute lachen wir drüber, weil natürlich, absolut richtig, ne? Also mein Vater da sehr proaktiv und hat gesagt, ey, guck mal, Augenoptiker, die brauchst du immer, weil die Leute werden immer schlechte Augen haben. Und er hat bis heute recht.
Das ist wahr.
Werdet Augenoptiker, werdet kein Astronaut. Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ihr gute Augenoptiker werdet. Und dann bin ich, habe ich aber auch da beim Probearbeiten ist es dann so gelaufen, dass ich mich so blöd angestellt habe, aber auch ein bisschen extra, dass der Augenoptiker da vor Ort hat mich irgendwann angeguckt am Ende vom Probetag und hat gesagt, du willst nicht Augenoptiker werden, oder? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann hat der gesagt, gut, dann schönen Tag noch. Ja, und dann habe ich in dem kleinen Ort, wo ich gewohnt habe, das war wirklich, also kein Ort, wo man irgendwas mit Medien oder so macht, habe ich gesagt, ich will was mit Medien machen. Punkt aus Ende. Und da sind natürlich alle wahnsinnig geworden, weil die gesagt haben, du kannst hier nichts mit Medien machen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich muss das machen. Das ist das, was ich machen will. Du fragst mich, was ich machen will, das will ich machen. Und dann bin ich irgendwann bei dem einzigen Medienbetrieb, den es im ganzen Ort gab, bin ich gelandet und habe dann eine ganze Zeit solche bescheuerten Flyer designt für irgendeinen Quatsch. Und es war mega geil, weil ich halt was mit Medien machen konnte. Und dann von da aus ging es dann in die erste Großstadt etc. pp. Aber ich bin so unfassbar froh, dass mein Bauchgefühl und diese Passion für eine Sache mich am Ende hierhin geführt haben und dass ich das jetzt machen darf, weil das ist komplett crazy.
Toll. Aber gab es trotzdem für dich auch Momente, wo du so, wo du vielleicht auch mal vom Weg abgekommen bist? Also gab es das oder sagst du, nee, ich bin eigentlich straight durchgelaufen?
Boah, ich habe tatsächlich in dieser ersten Ausbildung, von der ich jetzt gesprochen habe, in diesem kleinen Betrieb, wo ich dann gearbeitet habe, da war ich erst ganz froh, dass ich jetzt was mit Medien machen konnte und habe das dann aber wiederum so ein bisschen unterschätzt, dass am Ende nicht nur irgendwas mit Medien machen die Erfüllung bringt, sondern du schon auch noch ein bisschen spezieller gucken musst, was du machen möchtest. Und es war halt immer eine schwierige Situation, weil ich war sehr verkopft mit dem, was ich machen will. Der Ort, wo ich gelebt habe, hat es nicht hergegeben. Es gab aber zu der Zeit noch Dinge, die mich an dem Ort gehalten haben, weil meine Mutter zu der Zeit sehr krank war und so. Und deshalb wollte ich noch nicht ausbrechen und nicht weg in eine andere Großstadt gehen, weil ich da jetzt nicht meine Familie damit alleine lassen wollte. Mhm. Und bin dann da geblieben, habe diesen Job gemacht, habe mich aber da selber so ein bisschen aufgefressen, weil nach der Hälfte der Ausbildungszeit habe ich dann tatsächlich Depressionen bekommen, habe das dann erst nicht sehen wollen. Das war alles auch noch so ein bisschen gepaart mit so Panikattacken etc. Und ich konnte das nicht verstehen, wo das herkommt. Und bin dann tatsächlich sehr proaktiv zu einer Therapeutin gerannt und habe gesagt, ey, passen Sie auf, irgendwas passiert mit mir, ich brauche Hilfe. Und die hat mir dann gesagt, jetzt hätte ich gerade fast meinen Namen gesagt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Sie hat gesagt, junger Mann, passen Sie auf. Das würden Sie jetzt wahrscheinlich nicht meinen, aber Sie haben Depressionen wegen Unterforderung. Sie sind unterfordert im Beruf. Und das war für mich so mindblowing, dass ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe doch jetzt eigentlich meinen Traumberuf. Das ist doch das, was ich machen möchte. Und dann habe ich ruckzuck habe ich da gekündigt und bin woanders hin. Hatte einen großen Glück, dass ich dahin kam. Aber da auf dem Weg, das war wirklich der einzige Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt habe ich diesen einen Job gefunden, den ich machen möchte. Mhm. Ich muss jetzt hier bleiben, weil es gibt keine andere Chance. Das kann jetzt nicht sein, dass ich mir selber hier ein Bein stelle. Und dann habe ich wirklich kurz gedacht, jetzt muss ich halt doch wieder Augenoptiker werden. Aber turns out, alles ist gut gegangen. Und danach bin ich komplett dran geblieben und hatte immer eine gute Zeit und immer die kreative Passion und habe immer, ich war immer jede Woche von montags bis teilweise samstags den ganzen Tag kreativ. Und das hat mich total beflügelt und belebt.
Ja. Und dann vielleicht auch rausgeholt aus den dunklen Gedanken, weil ich habe hier zwei Worte oder zwei Sätze. Einmal ist der Satz raus aus den dunklen Gedanken und das andere ist früher Abschied. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob das zusammenhängt, aber vielleicht wenn oder kannst du da noch was mit uns und mit mir teilen?
Also tatsächlich haben wir da vielleicht ein ähnliches Schicksal erlitten. Ich weiß nicht genau, in welchem Alter das bei dir war, als dein Vater verstorben war. Bei mir war es, da war ich 19, da ist meine Mutter verstorben. An Krebs, an einem Hirntumor. Und das war halt genau in dieser Zeit, genau in dieser Findungszeit, wo geht man hin, was macht man. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich weg. Ich wollte gerne in eine große, coole Stadt, wo es halt mehr Möglichkeiten gibt, das zu machen, was ich machen möchte. Das war aber für mich halt in dem Fall keine Option, weil meine Mutter war krank und wir haben dann auch noch 2 Jahre versucht, die zu Hause gesund zu pflegen, was dann nicht funktioniert hat. Aber das war natürlich ein sehr großer Stolperstein auf dem Weg, ja. Weil ich hatte eine wirklich 10 von 10 behütete, tolle Kindheit auf dem Land. Das war alles großartig. Also eine Kindheit voller Liebe mit ganz viel Fantasie. Das war so, bei uns war egal, wo wir uns reinverrennen wollten, in welches Gedankenspiel, das war für uns immer logisch, dass es mitgespielt wird. Also wenn wir Bock hatten, an den Weihnachtsmann zu glauben, dann gab es den Weihnachtsmann. Bei uns gab es, glaube ich, on top noch das Christkind. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Die kamen, glaube ich, beide. Und wir haben es auch gar nicht richtig gecheckt. Aber das war alles total behütet und total toll. Und dann kam halt dieser Break, dieser Einschnitt, der da so reinschneidet und dir sagt, jetzt pass mal auf, das ist das echte Leben. Und so läuft's ab und es ist nicht Friede vor der Eierkuchen, den Weihnachtsmann gibt's nicht und wach auf. Und das kam dann alles sehr gepaart mit dieser sehr anstrengenden Zeit nach dem Abitur, wissen zu wollen, was man machen muss und so. Und das war einfach ein bisschen zu viel.
Selbstfindungsphase.
Ja, mega. Ja. Und das hat mich dann echt, also 2 Jahre gut aus der Bahn geworfen. Ich habe zwar trotzdem diese kreativen Sachen weitergemacht, aber menschlich hat mich das schon, einmal richtig durch den Wolf gezogen. Das war auch, also eine sehr komplizierte Zeit, wo ich auch sehr viele Dummheiten gemacht habe in der Zeit, um mich irgendwie davon wieder abzulenken und zurückzuholen. Ey, aber at least gehört das auch irgendwie dazu und das war dann part of the way.
Absolut, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da durch einen Wolf gezogen wird, wie du es auch gesagt hast. Also ich war nicht ganz so jung, ich war 23, aber trotzdem würde ich auch sagen, ich war da in der Selbstfindungsphase und bin da auch ganz schön durchgeschüttelt worden.
Ja, und irgendwie, weil das ja auch fürs Leben, ob mit 23 oder 19, das ist einfach viel zu früh, um diesen Reality-Check zu bekommen. Also ich fand das ganz interessant. Meine Therapeutin hat mir mal erzählt, und ich werde es nie wieder aus dem Kopf bekommen, und ich finde das so interessant, dass Menschen, psychologisch gesprochen, mit dem Gefühl der Unsterblichkeit auf die Welt kommen. Mhm. Das heißt, wir könnten überhaupt nicht durchs Leben gehen, tagtäglich und so diese Dinge machen. Das macht ja auch eigentlich überhaupt irgendwie alles gar keinen Sinn, dass wir so rausgehen und sagen, oh, jetzt gehen wir mal in ein Restaurant, danach setze ich mich noch in die Sonne. Was war das für ein geiler Tag, wenn wir wirklich, also so richtig, wirklich, wirklich, wirklich checken würden, dass das ja alles so eine Linie ist und dann am Ende werden wir alle tot umfallen. Und wir alle wissen nicht wann. Das ist wie so eine Zeitschaltuhr, die in uns tickt. Also dieses Gefühl haben Menschen nicht integriert. Also wie so ein Schutzmechanismus. Da ist ein Schalter in uns, der ist von Geburt an umgelegt, dass wir dieses Gefühl nicht haben müssen, damit das alles evolutionär mit uns überhaupt funktionieren kann und damit wir überhaupt sinnvoll irgendwie ein Leben strukturieren können und morgens aufstehen und Dinge tun. Und in dem Moment, wo man eine Person aus dem extrem nahen Umfeld verliert, das passiert natürlich dann in jedem Alter, das gilt jetzt nicht für Leute, die nur 19 und 23 sind, wird dieser Schalter umgekippt, weil du dann den Proof bekommst vor deinen eigenen Augen und nicht nur als Singsang und mit dieser sehr wahren Geschichte, so alle müssen irgendwann sterben, dann ist der Schalter weg. Und dann checkst du, dass das halt wirklich passiert und dann ist alles anders. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Bei mir wurde dieser Schalter also wirklich runtergeschlagen und ich habe so einen Reality-Check bekommen, den ich absolut nicht haben wollte, weil ich war schon so ein Tagträumer und immer noch so ein bisschen in meiner Fantasiewelt und ich hatte gar keinen Bock auf diesen Reality-Check und ich bin gar nicht klargekommen damit, dass ich das jetzt so weiß, weil ich wollte das gar nicht wissen, aber diesen Schalter kannst du dann halt nicht mehr zurücklegen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich habe das immer so ein bisschen als Urvertrauen bezeichnet, also das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, wie man durchs Leben geht, so mit einem Urvertrauen, dass man einfach so denkt, die Dinge werden sich schon fügen, es wird alles schon klar gehen oder halt, wenn man dieses Urvertrauen nicht hat oder nicht mehr hat, damit habe ich das so ein bisschen erklärt, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Ja. Und was würdest du aber sagen, waren irgendwie so die Punkte, die dich trotzdem noch so ja einfach so hochgezogen haben, also wo du so gemerkt hast, so dass vielleicht noch ein Stück von diesem Urvertrauen oder von dieser Gutgläubigkeit, wie man durchs Leben geht oder gehen kann, noch da war. Was waren da so für Momente oder vielleicht auch Menschen, wo du so gemerkt hast, da ist einfach noch ein bisschen heile Welt da?
Ja, also nicht mal, also ich glaube, so dieser richtige Reality-Check, der kam eigentlich nie wieder zurück. So, ich glaube, diese Erkenntnis ist geblieben. Aber jetzt gar nicht so negativ. Ich finde zum Beispiel, ich finde das immer verblüffend, Leute finden das immer noch sehr crazy, wenn man so sehr offen über solche Themen reden kann, über Tod, über Abschied, über Verlust und so. Ich habe da irgendwie so eine ganz andere Beziehung zu, weil ich aus diesem Teil meines Lebens nachträglich extrem viel gezogen habe. Mhm. Also ich habe die Werte, die meine Mutter mir mitgegeben hat, viel mehr verinnerlicht. Ich glaube, damals zu einer Zeit, als meine Mutter noch da war, wo man vielleicht auch viele Sachen, die seine Eltern sagen, so ein bisschen mit den Augen rollt und die nicht so richtig aufnehmen kann, ist das danach für mich so ein bisschen wie der Leitfaden für mein Leben geworden. Und du checkst dann ja viel mehr Dinge, die dir mitgegeben wurden. Und du checkst viel mehr Liebe, die du bekommen hast und die Werte. Und wieso hat man dir beigebracht, dass du empathisch dich mit Leuten umgehst und so. Und daraus habe ich unfassbar viel gezogen. Dafür bin ich super dankbar. Und ich glaube, das hat mich in irgendeiner Weise auch zu einem besseren Menschen gemacht, hoffentlich. Mhm. Und deshalb, ich liebe das Leben und ich liebe es, rauszugehen und Dinge zu tun. Ich liebe es total, wenn man anderen Leuten irgendwie eine Freude machen kann durch das, was man tut. Und wenn es gleichzeitig noch mein Beruf ist, ich wüsste wirklich nicht, worüber ich mich beschweren wollen würde. Und das ist ja doch einfach toll, dass sowas funktioniert. Und jetzt gerade zu der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo alles so unsicher ist und die Leute unsicher sind und die Leute sich gegenseitig zerfleischen, vor allen Dingen im Internet, ist crazy. Ich meine, wir hängen da ja tagtäglich drin und gehen durch die Kommentarspalten. Es war nie so wichtig wie heute, Humor walten zu lassen und Türen zu öffnen durch Humor. Und deshalb, das ist meine absolute Sinnhaftigkeit. Und da werde ich so lange, wie ich es machen darf, dranbleiben.
Das hört sich ganz fantastisch an. Was würdest du sagen, hast du noch so an dir entdeckt, vielleicht auch irgendwie was Überraschendes, wenn du so zurückguckst auf wie du warst, als Kind, vielleicht auch als du deine Mama verloren hast und auch jetzt, gibt es da irgendwas, irgend so eine Eigenschaft, wo du so gemerkt hast, ah ja, okay, da bin ich anders, als ich mal war?
Ich glaube, was ich auf jeden Fall erkannt habe, ist, dass ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich in besonders vielen Dingen sehr gut bin, sondern ich sage immer so scherzhaft, ich glaube, ich habe irgendwie eine krasse Inselbegabung, weil ich, wie gesagt, so ein paar Sachen sehr, sehr gut kann und das sind dann so kreative Dinge, sage ich, Sachen schreiben, Sachen schneiden, das geht mir unfassbar leicht von der Hand. Ich habe so ein absolut random, ich kann super gut zeichnen, ich habe früher so ganz viele Mal- und Zeichenwettbewerbe gewonnen, habe seitdem nie wieder einen Bleistift oder einen Stift in die Hand genommen, weil ich nicht mehr weiß, was ich damit machen soll, aber diese Dinge, die sind einfach irgendwie Teil von mir und die kann ich sehr, sehr gut. Und dafür, und das ist jetzt wiederum so der Gegenpol, und das habe ich über mich gelernt, bin ich in unfassbar vielen Dingen so wahnsinnig schlecht. Es ist wirklich total verrückt. Ich bin unfassbar vergesslich, ich bin wahnsinnig unordentlich, ich bin super unstrukturiert. Also alles, was so mit Organisation zu tun hat und Organisationstools und allein, wenn es den eigenen Schreibtisch angeht, dass der irgendwie sortiert bleibt, da bin ich eine absolute Katastrophe. Was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich irgendwann gecheckt habe, pass mal auf, diese Dinge kannst du sehr gut, diese Dinge kannst du sehr schlecht, hol dir bei den Dingen, wo du sehr schlecht bist, einfach Hilfe oder sag früh genug laut, Ich bin extrem schlecht da und da drin, dann wissen das andere Leute, anstatt in allem zu versuchen, sehr gut zu sein. Ich bin, weiß Gott, in vielen Dingen sehr, sehr schlecht. Deshalb, ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis gewesen. Das hat mir sehr geholfen. Da kann man von Anfang an einfach die Scheibe zerklatschen und sagen, das könnte eine Katastrophe werden, bitte seid mir nicht böse, dafür male ich euch nachher ein Bild.
Und gibt es dann aber was, wo du extrem schlecht drin bist, wo du vielleicht noch nicht aufgegeben hast, noch besser zu werden?
Ja, eine Sache, die ich seit 3 Jahren versuche. Liebe Grüße Dr. Leon Winscheid an dieser Stelle. Der hat ein tolles Buch geschrieben. Das ist wirklich mittlerweile ein Running Gag. Es gibt ein tolles Buch von Dr. Leon Winscheid. Das heißt, warte, Besser fühlen. Dieses Buch hat er mir geschenkt vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Ich habe die ersten 30 Seiten gelesen und weiter bin ich nie gekommen. Und das ist auch das einzige Buch, was ich in meinem ganzen Leben jemals angefangen habe zu lesen, außer, glaube ich, 2 Wojciech und Iphigenia auf Tauris. Das habe ich in meiner Schule angefangen zu lesen und es war Horror. Und ich wäre gerne eine Person, die liest. Und ich glaube, ich muss mir eingestehen, ich werde es nie sein. Aber da will ich einfach nicht aufgeben, weil ich es irgendwie cool finde, Bücher zu besitzen. Und ich mag Büchereien und es riecht da immer so gut. Und ich würde gerne da reingehen. Und dann würde ich gerne so neben so einer Person stehen und dann würde ich so ein Buch in die Hand nehmen, was viel zu kompliziert für mich ist und würde so den Buchrücken umdrehen, damit alle denken, ich kann das. Das würde ich gerne noch erreichen.
Okay, also das Ziel ist quasi für dieses Jahr, das Buch fertig zu lesen.
Ja, nee, das darf ich jetzt nicht laut sagen. Das sage ich schon seit 3 Jahren. Das glaubt mir wirklich niemand mehr. Aber ja, ich werde das Buch beenden.
Gibt es noch etwas, was noch zu sagen wäre?
Ach so, ja, seid nett zueinander. Ich glaube, das ist eine ganz kleine Kleinigkeit, die jeder tun kann. Und wenn jeder das verinnerlichen würde, dann wäre die Welt ganz, ganz schnell ein besserer Ort. Und das ist einfach, es ist wirklich extrem einfach. Geht mal in einen Bäcker und sagt ganz nett, überfreundlich, sodass die andere Person mega verwirrt, einfach mega nett Hallo, wenn ihr reingeht und mega nett Danke und Tschüss, wenn ihr rausgeht, dann hat man die Welt ganz, ganz schnell zu einem besseren Ort gemacht, zumindest für einen Moment.
Das kann ich nur unterschreiben. Mega schön. Damit würde ich sagen, schließen wir unser Gespräch und ich sage ganz lieb Danke.
Also es war eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, aber auch eine sehr schöne. Denn es ist auf jeden Fall interessant, wie so ein Gespräch funktioniert, wenn man die andere Person nicht sieht. Und das Gegenüber natürlich mich auch nicht sieht. Und deshalb völlig alle Sachen wie Mimik, Gestik, kleine Gesichtszüge, die man versucht, bei der anderen Person zu deuten, die fallen natürlich alle komplett weg. Das fand ich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig hat es das Gespräch total geöffnet. Ich glaube, wir haben gut gevibed und das auch ohne diese ganzen Faktoren. Und das hat mich sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, tolles Gespräch. Und deshalb vielen lieben Dank, Sissy, dass ich da sein durfte. Ich würde wiederkommen. Kommen manchmal Leute wieder? Ab jetzt schon. Bis zum nächsten Mal.
Ich war direkt am Anfang ins Gespräch reingezogen durch diese Geschichte, dass ihn alle immer damit konfrontieren, ob er eigentlich Basketballspieler ist. Und für mich war es ja besonders, weil ich ja nicht sehen konnte, wer da sitzt. War natürlich dann von Anfang an sehr interessiert daran, später um den Vorhang rumzulaufen. Und mir hat auch besonders gut bei diesem Gespräch gefallen, dass ich immer wieder merken konnte, dass da jemand super Lustiges und ja Leichtes sitzt, weil auch das Publikum natürlich auf ihn reagiert hat. Und das fand ich besonders schön, die direkten Reaktionen des Publikums mitzubekommen. Und ja, kann nur sagen, es war ein sehr tolles und angenehmes Gespräch.